Ja, ich darf euch auch von meiner Seite nochmal herzlich begrüßen und ich finde es unheimlich erhebend, wenn wir als Gemeinde zusammen singen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, und wenn wir ihm die Ehre geben wollen, wie wir gesungen haben, wir leben für die Ehre des Herrn. Das ist sein Wille, so möchte er es, und wir dürfen das so singen, weil er es so möchte. Wie schon der Gerhard gesagt hat, sind wir in der Herbstserie unter dem Thema Beten lernen unterwegs, und heute ist die letzte Predigt dazu. Und dazu werden wir uns aus dem Römerbrief den Text anschauen, und wo Paulus persönlich für sich und seinen Dienst beten lässt. Er schreibt den Römern, wo er für sich persönlich und für seinen Dienst beten lässt. Und das werden wir uns näher anschauen. Die bisherigen Gebete im Zuge der Herbstserie waren Gebete, wo wir von Paulus beten gelernt haben, wo Paulus dem Herrn gedankt hat für die Christen, für die Gemeinden, die entstanden sind, und wo der Herr gebetet hat, dass sich wo der Paulus gebetet hat, dass die Gemeinden sich gut weiterentwickeln. Und heute geht es um das Gebet, das Paulus bat, die Gemeinde in Rom für seine Anliegen zu beten. Füreinander beten ist somit das Thema. Und bevor wir zu diesen Gebetsanliegen selbst kommen, möchten wir uns ein bisschen die Ausgangslage zuerst anschauen. Wir werden einen kleinen Rückblick halten, werden dann den Ausblick anschauen, die Pläne und die Vorhaben von Paulus, und werden dann Paulus Aufblick sehen, wo eben Paulus zum Gebet auffordert. Das wird auch gleichzeitig die Gliederung der Predigt heute sein. Und wir steigen heute jetzt ein in den Text Römer 15, vom Vers 14 beginnend, wo Paulus Folgendes schreibt gegen Ende des Römerbriefs: Ich selbst habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voll Gütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Das machte mir aber zum Teil umso mehr Mut, euch zu schreiben, Brüder, um euch wieder zu erinnern, aufgrund der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, dass ich ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein soll, der priesterlich dient am Evangelium Gottes, damit das Opfer der Heiden wohl annehmbar werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Ich habe also Grund zum Rühmen in Christus vor Gott. Denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen, durch Wort und Werk, in der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes, so dass ich von Jerusalem an und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium von Christus völlig verkündigt habe. Dabei mache ich es mir zur Ehre, das Evangelium nicht dort zu verkündigen, wo der Name des Christus schon bekannt ist, damit ich nicht auf den Grund eines anderen baue, sondern wie geschrieben steht, die, denen nicht von ihm verkündigt worden ist, sollen es sehen, und die, welche es nicht gehört haben, sollen es verstehen. Ein etwas langer Text, sicherlich nicht so ganz leicht jetzt zu merken, aber wir werden uns einige Sequenzen daraus ansehen. Der erste Teil ist Paulus gibt dem Glauben der Gemeinde in Rom eine gute Beurteilung. Wir lesen hier in den ersten zwei Versen, da heißt es, ich selbst aber, habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst Vollgütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Das machte mir aber zum Teil umso mehr Mut, euch zu schreiben, Brüder, um euch wieder zu erinnern, aufgrund der Gnade, die mir von Gott gegeben ist. Paulus muss informiert gewesen sein über die Gemeinde in Rom. Und er ist überzeugt, dass die Gemeinde in Rom, dass die Christen in Rom alle Erkenntnis und Gütigkeit haben. Und er schreibt ihnen die geistliche Fähigkeit zu, sich einander zu ermahnen, sich zurechtzuweisen. Einander zu ermahnen, einander zurechtzuweisen, das setzt etwas voraus. Das setzt eine gute Glaubensbasis voraus. Das setzt eine gute Kenntnis einander voraus. Das setzt ein Feingefühl voraus. Und das setzt Mut voraus. Die geistliche Befindlichkeit der Gemeinde in Rom ermutigte Paulus, ihnen den Römerbrief zu schreiben und sie an vieles zu erinnern. Paulus war zuvor nicht in Rom und schrieb den Brief. Vielleicht deshalb umso ausführlicher, denn der Römerbrief ist eine Wucht. Der Römerbrief ist ein Brief, den man nicht so schnell vom Schreibtisch und ein paar Zeilen so von der Seele sich schreibt, sondern das ist der wichtigste Lehrbrief, der Christen. Ein umfassendes Werk. Er beinhaltet die zentralsten Themen des christlichen Glaubens. 8 Kapitel lang geht es um das Evangelium Gottes. Darin wird über die Verlorenheit, über die Verdammnis der Menschen gesprochen, über den gerechten Erlösungsplan und das Erlösungswerk durch unseren Herrn Jesus. Und darin wird auch gesprochen, wie der Mensch durch Glauben an Jesus Christus gerettet werden kann. Und Paulus erklärt darin so umfassend das ganze Evangelium wie in keinem anderen Werk, in keinem anderen Buch der Bibel. Und Paulus schreibt in seinem Rückblick auch von seiner Strategie, die er hatte zur Verbreitung des Evangeliums. Wir lesen hier ab Vers 19, sodass ich von Jerusalem an ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium von Christus völlig verkündigt habe. Dabei mache ich es mir zur Ehre, das Evangelium nicht dort zu verkündigen, wo der Name des Christus schon bekannt ist, damit ich nicht auf den Grund eines anderen baue, sondern wie geschrieben steht, die, denen nicht von ihm verkündigt worden ist, sollen es sehen und die, welche es nicht gehört haben, sollen es verstehen. Paulus hat das Evangelium verkündigt und hier sehen wir einen kurzen Überblick in der sogenannten Ostregion von Jerusalem hinauf bis nach Dalmatien, bis Illyrien. Das war sein Gebiet, wo er das Evangelium schon verkündet hat. Und er wollte dort verkündigen, wo es noch nicht verkündigt wurde, weil es auch in der Schrift aus Jesaja 52 steht, hier im Vers 21 zitiert, die, denen nicht von ihm verkündet worden ist, sollen es sehen. Und die, welche es nicht gehört haben, sollen es verstehen. Also er hat eine Strategie gehabt, die Neulandmission die Neulandmission, das Evangelium der Neuland, den neuen Ländern sozusagen, beziehungsweise das Evangelium zu bringen, das war ihm ein großes Anliegen. Dort, wo das Evangelium noch nicht verkündet worden ist. Soweit ein kurzer Rückblick. Dann schauen wir hin auf den Ausblick. Paulus hat Pläne, Paulus hat Vorhaben. Wir lesen hier im Vers 22, darum bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Da ich jetzt aber in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe, wohl aber seit vielen Jahren ein Verlangen hege, zu euch zu kommen, so will ich auf der Reise nach Spanien zu euch kommen. Denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich mich zuvor ein wenig an euch erquickt habe. Also Paulus hat Rom nicht als Priorität gesehen. Er war deshalb nicht in Rom, weil ihm die Ostregion und weil die Menschen dort das Evangelium noch nicht gehört haben, zuerst hören sollten. Er sah seinen Auftrag dort und die Römer, von denen hat er gehört, dass die das Evangelium schon gehört haben. Und Paulus sah nun die Zeit reif, sich dem Westen zuzuwenden. Den Blick in Richtung Westen zu richten und um sein langes Verlangen, Vers 23, nach Rom zu kommen, zu erfüllen. Und auf der Durchreise durch Rom wollte er erquickt werden, wollte Geschwister mitnehmen, um nach Spanien zu kommen, um dort das Evangelium zu verkünden. Die Westregion war somit sein nächstes Ziel, sein nächstes Vorhaben. Wenn man sich die Dimensionen vorstellt, er schreibt von Korinth aus, 1000 Kilometer ist Rom, 3000 Kilometer ist Spanien. Unglaubliche Dimensionen. Das war sein Ausblick, das waren seine Pläne, aber es kam anders. Es kam anders. Es war noch nicht so weit. Da gab es noch eine andere Verpflichtung für Paulus, die ihn hinderte, diese Westmission anzugehen. Wir lesen hier im Vers 25, jetzt aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Es hat nämlich Mazedonien und Achaia gefallen, eine Sammlung für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem zu veranstalten. Es hat ihnen gefallen und sie sind es ihnen auch schuldig, denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil erhalten haben, so sind sie auch verpflichtet, jenen in den Leiblichen zu dienen. Also jetzt aber, wo es Richtung Westen gehen soll, wird Paulus durch einen anderen Dienst verhindert. Durch einen Transportdienst, der Richtung Süden gehen soll, nach Jerusalem, 2500 Kilometer in den Süden. Er sollte die Sammlung für die Armen nach Jerusalem bringen. Er gab in Korinth den Auftrag, am Ende des Korintherbriefes steht es, dass jeden ersten Tag der Woche in Korinth gesammelt werden soll. Für die Gemeinde, für die verarmte Gemeinde in Jerusalem. Er hat in Mazedonien, in Achaia sammeln lassen für die Gemeinde in Jerusalem. Sein Vorhaben war, dass Brüder aus Korinth diese Sammlung runterbringen nach Jerusalem. Scheinbar hat sich niemand gefunden. Scheinbar hat sich Paulus selbst hierfür notwendig gesehen, dass er diesen Dienst macht. Paulus schreibt weiter über seine Pläne. Vers 28. Sobald ich nun das ausgerichtet und ihnen in Jerusalem die Frucht gesichert habe, will ich über euch weiterreisen nach Spanien. Ich weiß aber, dass wenn ich zu euch komme, ich mit der Segensfülle des Evangeliums von Christus kommen werde. Paulus bezeichnet diese Sammlung, die nach Jerusalem gebracht werden soll, diese Geldsammlung, als Frucht. Es ist eine geistgewirkte Frucht der Liebe und der Dankbarkeit von den Gemeinden in Achaia und in Mazedonien. Und es hat ja keine Vorschrift gegeben, wie viel jeder hier zu geben hat. Es war freiwillig. Es ist auch wie bei unseren Sammlungen hier. Jeder gebe, so wie es der Herr ihn aufträgt, beziehungsweise ihm nahelegt. Und so hat er diese Geistesfrucht, diese Frucht der Sammlung als Auftrag gesehen, die Gemeinde sozusagen damit zu versorgen. Und diese Sammlung durchzuführen, beziehungsweise diesen Transport durchzuführen, das war nicht ohne. Und da kommen wir jetzt zum dritten Punkt, zu Paulus Aufblick. Diesen Transport durchzuführen erfordert, nach seiner Auffassung, wie wir lesen können, die erfordert Gebet. Wir lesen hier im Vers 30, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammen kämpft in den Gebeten für mich zu Gott, dass ich bewahrt werde vor den Ungläubigen in Judäa und dass mein Dienst für Jerusalem den Heiligen angenehm sei, damit ich mit Freuden zu euch komme durch Gottes Willen und mich zusammen mit euch erquicke. Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Paulus ermahnt hier die Geschwister in Rom, beziehungsweise bittet sie eindringlichst, dass sie mitwirken im Gebet, um unseres Herrn Jesus Christus und des Geistes willen, weil dieser Auftrag, diese Gaben nach Jerusalem zu bringen, im Willen Jesu und im Willen des Geistes Gottes gestanden ist. Er bittet also eindringlich um Gebet, dass ihr mit mir zusammen kämpft in den Gebeten. Das heißt, Paulus hat gekämpft im Gebet und er bittet darum, die Römer, die Gemeinde in Rom, dass sie mitkämpft in diesem Gebet. Kampf, wie wir alle wissen, bedeutet, es gibt Gegner, es gibt Widerstand, Kampf ist schwer. Kampf im Gebet bedeutet, dass es Widersacher gibt. Widersacher gibt, einen Widersacher gibt, der abhalten möchte. Es gibt Hindernisse, die auch uns abhalten von Gebet oder abhalten wollen. Es gibt mehrere Gründe, mehrere Hindernisse, die uns vom Gebet abhalten wollen. Zum Beispiel, wir identifizieren uns mit der Sache, für die gebetet werden soll oder für die Person, für die gebetet werden soll, gar nicht. Oder ich bete einfach so nebenbei und oberflächlich ein bisschen, unkonzentriert und unaufmerksam. Ich bin müde, beten ist langweilig, ich habe keine Lust, ich habe keine Zeit. Ich denke, wir alle sind da ein Stück hineingenommen und merken und wissen, dass es Hindernisse gibt. Beten ist im Regelfall, und vor allem auch beten füreinander, im Regelfall nicht leicht. Aber zusammen beten, zusammen kämpfen, stärkt und hilft, und motiviert. Und das merken wir auch, denke ich mir, in unserem Gebetsleben, in dem Miteinander. Paulus erachtet die Römer geistlich für fähig, in diesen Gebetskampf mit einzusteigen, verbindlich einzusteigen und diesen um in seinem Dienst persönlich gestärkt zu werden. Es ist ihm ein Anliegen, dass die Geschwister in Rom mitbeten. Und es ist ein Gebetsauftrag eigentlich. Wofür bittet Paulus die Römer in den Gebetskampf einzusteigen? Was sind die konkreten Gebetsanliegen? Wir sehen hier vier Anliegen. Vier besondere Gebetsanliegen sind hier genannt. Das erste, dass ich bewahrt werde vor den Ungläubigen in Judäa. Paulus wusste, dass in Jerusalem und in Judäa Gefahren lauerten. Dass es fanatische Gegner gegen ihn gab. Paulus weiß es ja selbst, er ist ja selbst einmal auf der anderen Seite gestanden und weiß es zu Recht, dass es hier viele Gegner gibt, die ihn an den Leib rücken möchten. Er sieht diese Transportreise als eine Bedrohungsreise, was sein Leben anlangt. Das Zweite, dass mein Dienst in Jerusalem für den Heiligen angenehm sei. Er ist nicht davon ausgegangen, dass dieses Überbringen allen in der Gemeinde in Jerusalem so gepasst hat. Nicht alle in Jerusalem waren schon einverstanden mit der Heidenmission, die der Paulus durchgeführt hat. Da hat es auch Gegner gegeben. Und daher hätte es durchaus auch sein können, dass diese Sammlung einfach abgelehnt wird oder die sagen, das ist Geld von Heiden, nehmen wir nicht. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Er betet, dass diese Sammlung, diese Spendengelder willkommen angenommen werden. Das dritte Gebetsanliegen, damit ich mit Freuden zu euch komme durch Gottes Willen. Dass Gottes Wille erfüllt wird, indem ich sehe, dass ich nach Rom kommen soll, zu euch. So betet Paulus oder so gibt er das Anliegen weiter. Und das vierte Gebetsanliegen ist, damit ich mich dort, wenn ich bei euch bin, mich zusammen mit euch erquicke im Glauben, dass mein Glaube erfrischt wird. Würde Paulus uns als Gemeinde auch bitten, dass wir für ihn beten, spekulative Frage, anregende Frage, würde er uns auch in diesen Gebetskampf mit einsteigen lassen? Ich habe gedacht, wir wissen, in 14 Tagen, glaube ich, ist die Karmel-Mission wieder hier. Und hier werden Gebetsanliegen von weit her zu uns hierher getragen. Und wir sammeln auch immer wieder. Und das ist schön, dass wir auf die Art und Weise, sage ich mal, Verbundenheit zeigen können und als Gemeinde auch ein Stück mitdienen können. Aber wir dürfen uns immer wieder auch die Frage stellen, wie geistlich reif stehen wir dazu? Zu diesen Karmel-Mission, Open Doors und anderen Dingen. Wir als Gemeindeleitung sehen, dass wir auch Beratung brauchen. Wir sehen auch hier eine Gebetsnotwendigkeit und möchten auch das Gebet an euch weitergeben, dass ihr betet für uns. Scott Wald ist bereit, uns auch zu beraten und wir möchten gerne so einen Beratungsdienst auch in Anspruch nehmen. Was wurde aus den Gebetsanliegen, die Paulus erwähnt hat, welches Ergebnis ist letztlich herausgekommen? Ja, wir wissen, dass Paulus in Jerusalem mit einigen Hopperlas, Agabus und so weiter, möchte nicht näher eingehen, angekommen ist. Es wurde offensichtlich die Sammlung gut übergeben. Paulus wurde unten in Jerusalem enorm zugesetzt. Also es wurde ihm richtig zugesetzt und es wurde ihm das Leben ums Leben bedroht. Und wenn nicht die römische Schutzmacht gewesen wäre, wäre er dort vermutlich umgekommen. Die römische Schutzmacht hat es möglich gemacht, dass Paulus sogar in Jerusalem am Tempelplatz vor der großen Versammlung noch einmal das Evangelium weitergeben hat können. Und dann ist er, wie gesagt, als Gefangener nach Caesarea deportiert worden. 2 Jahre hat das gedauert und von dort dann als Gefangener nach Rom gekommen. Paulus hätte sich das so vermutlich nicht gedacht, aber er wollte nach Rom, aber der Herr hat es geschenkt, dass er über einen anderen Weg jetzt nach Rom gekommen ist, eben als Gefangener. Wir haben jetzt einiges von Paulus gehört, über seinen Gebetsaufruf an die Gemeinde in Rom. Jetzt geht es darum, wie gehen wir mit dem Ganzen, mit diesen Informationen um, mit dem Beten füreinander. Was könnte die Anwendung für uns sein? Wie könnte die Anwendung für uns konkret ausschauen? Eine Voraussetzung des Betens füreinander. Du dürftest es nicht hinhauen. Kann man das vielleicht weiter? Genau. Danke. Voraussetzungen des Füreinanderbetens. Glaube ich überhaupt, dass Gebet wertvoll ist? Glaube ich, dass das Gebet etwas wirkt? Glaube ich, dass das Gebet einen Sinn macht? Das ist ja mal die erste Voraussetzung. Wenn ich diesen Glauben nicht habe, dann ist es natürlich sehr zwiespältig. Teile ich mich mit? Bin ich bereit, mich mitzuteilen? Meine Vorhaben, meine Pläne auch anderen mitzuteilen? Habe ich eine geschwisterliche Gemeinschaft, entweder eine Person, 2 Personen, einen Hauskreis, wie immer auch? Und habe ich den Blick, das Gebet füreinander und miteinander, dass das wirklich eine Stärkung auch bringen kann? Jeder von uns hat verschiedenste Lebensbereiche. Es gibt die Ausbildung, es gibt den Beruf, es gibt die Ehe, die Familie. Es gibt Wohnung, Haus, es gibt Freizeit, es gibt Haustiere, alles Mögliche, was wir aus unserem Leben heraus kennen, und wir sind in den verschiedensten Lebensbereichen zu Hause. Und wir haben hier in diesen Lebensbereichen verschiedene Probleme, wir haben verschiedene Fragen, wir haben Belastungen, wir haben Entscheidungen zu treffen. Die Frage ist, bin ich bereit, diese Dinge auch zu teilen mit Geschwistern? Bin ich bereit, mich mitzuteilen? Die Aufforderung des Füreinander zum Füreinander beten lautet so: Glaube daran, dass Gott dein Gebet hört. Glauben wir dem Wort Gottes? Glauben wir, dass es so ist, dass Gott unsere Gebete hört? Suchen wir Gemeinschaft mit Geschwistern, mit denen wir unsere Anliegen teilen können? Formuliere für dich deine Gebetsanliegen, die du selbst hast, und ermutige und bitte Geschwister zum Gebet für dich. Und sei andererseits auch bereit, für andere zu beten. Lass diese Dinge nicht auf die lange Bank schieben, sondern überleg dir heute, was du in diesen Bereichen initiieren und anstarten möchtest. Und wir haben in der Gemeinde hier auch viele Möglichkeiten des Miteinanderbetens. Ich denke an unseren Gebetsabend. Jeden ersten Mittwoch im Monat haben wir hier einen Gebetsabend statt der Hauskreise. Wenn das wirklich so wäre, dass die Hauskreisteilnehmer, die sonst in Hauskreisen wären, am ersten Mittwoch des Monats hier wären, dann wäre der Saal vermutlich halb voll. Warum ist das so? Gebet ist umkämpft. Gebet ist angegriffen. Gebet ist schwer. Gebet ist nicht einfach. Gebet, wie wir von Paulus gesehen haben, ist auch Kampf. Nächste Möglichkeit, kommenden Donnerstag ist hier wieder Vormittagsgebet, wo wir füreinander beten können, wo wir für Anliegen der Gemeinde beten, für andere Anliegen beten. Ich lade ein, jeden dritten Donnerstag im Monat, für die gedacht eigentlich, die am Abend schwer weggehen können, die eher Vormittag einmal Zeit haben oder so, ein Viertelstunden, jeden dritten Donnerstag von 9 Uhr bis 10.15 Uhr treffen wir uns im Seminarraum und beten miteinander. Ob wir alleine beten oder ob wir miteinander beten, das macht was aus. Und immer wieder hören wir Stimmen, und ich persönlich merke das auch, zum Gebet hinzugehen, zum Gebetsabend hinzugehen. So, nach dem Gebetsabend, ich denke, den meisten von euch geht es vermutlich auch so, nach dem Gebetsabend, schön, dass ich dort war. Ich bin ermutigt worden, ich bin gestärkt worden. Und so ist es. Und so sind wir. Und wir sollen uns diese Segnungen des Gebetes nicht entgehen lassen, weil es ein Kampf ist und weil es Krampf und Kampf ist, auch manchmal. Ja, zum Abschluss möchte ich noch ein paar Fragen einblenden zum Füreinander beten, die wir uns durch den Kopf gehen lassen können. Und ich möchte dann anschließend noch eine Zeit der Stille ermöglichen, wo man drüber nachdenken kann, bevor ich dann bete. Beziehe ich Geschwister in meine Pläne, in meine Vorhaben ein? Teile ich Pläne, Vorhaben mit Geschwistern und bitte sie, für mich zu beten? Habe ich Geschwister, denen ich meine persönlichen Gebetsanliegen mitteilen würde? Wenn nein, wer könnte das sein? Lebe ich in dem Bewusstsein, dass das Füreinanderbeten mein Glaubensleben auch stärkt? Und ist dir im Zuge der Herbstserie jetzt, Beten lernen, irgendetwas wichtig geworden, dass du dir merken bzw. dass du festmachen möchtest? Gibt es irgendwelche Punkte, irgendwelche Aussagen von denen, die gepredigt haben, was ihr mitnehmen könnt, wo ihr sagt, das war super. Ich erinnere an die Themen, wo Gerhard und Uli über Beten mit Ewigkeitsperspektive gepredigt haben, Christoph über Beten mit überströmender Liebe, Sepp mit Dein Gebet für Gottes Ziel, Mauritz über Bete groß und heute das Füreinander beten. Nimm dir vor, aus dieser Serie definitiv etwas mitzunehmen und etwas festzumachen. Wie schon gesagt, ich möchte eine Zeit der Stille noch kurz ermöglichen und dann zum Abschluss mit uns noch beten.